Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wiki Folio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wiki Folio.
Na dann sage ich zum 9. Mal Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Richie.
Ja, hallo, grüß dich. Danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ich habe mich schon gefreut drauf. Wir nehmen am 9.9. am Dienstag auf, senden und am Donnerstag, den 11.9., also wie avisiert, steht es am zweiten Donnerstag. Und ich beginne mit dir gemeinsam mit der Topline, würde ich sagen, was wir da so an Daten wieder gesammelt haben. Und ich würde mal sagen, es waren schöne 4 Wochen, oder?
Ja, es waren definitiv schöne 4 Wochen. Nicht nur wettertechnisch schöne 4 Wochen, sondern ja, die Börse, wie immer, bisschen volatil, aber sehr schön.
Ich glaube, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Wir haben jetzt einen Mittelkurs in der Umbrella-Strategie, in der nicht gesplitteten von 3.900. Das ist plus 3.800% seit Start 2012. Im Vormonat waren wir bei 3.820, also ein Plus von ein bisschen mehr als 2%. Here to date jetzt plus 18%. Investiertes Kapital ziemlich unverändert bei etwas über 160 Millionen Euro. Und das Handelsvolumen, das kann man der Wikifolio Homepage bei der Wikifolio-Ebene entnehmen, 30 Tage, also 14,1 Millionen Euro in den vergangenen 30 Tagen. Und year to date, das habe ich jetzt im mitgerechnet, bist du bei rund 120 Millionen Euro. Gut, also ich glaube, ein Plus in einem Monat, wo es international nicht so gut ausgeschaut hat, kann man mal mitnehmen. Zufrieden, oder?
Ja, es ist generell der Sommer bzw. August, September sind ja oft schwächere Monate, möchte ich sagen. Und der August ohnehin in der Regel, oder man sagt jetzt so saisonal gerne, und da ist man dann schon zufrieden, obwohl natürlich es hier immer wieder auch volatil ist, aber das macht die Strategie, das ist die Umbrella-Strategie mit einfach nur 6 bis 12 unterschiedlichen Unternehmen, dass es eben hier auch volatiler zwischendurch sein kann.
Und wir haben schon mal drüber gesprochen, ich wiederhole es jetzt nur kurz, weil du die Saisonalität auch angesprochen hast. Die spielt ja wenig Rolle in der Umbrella-Strategie, weil das eigentlich gegen die Strategie sprechen würde, Saisonalitäten einzubauen. Ne?
Ganz genau. Also das ist hier in der Strategie so, dass Saisonalitäten kaum bis nicht berücksichtigt werden. Und deswegen, weil das Portfolio ohnehin so konzentriert ist auf relativ wenige Unternehmen und es sich ja hier nicht um einen breit gefächerten Index oder eben einen breit gefächerten ETF handelt.
Du hast eben einen Korridor an Unternehmen genannt, die da von der Anzahl her in der Umbrella-Strategie vertreten sind. Aktuell schauen wir uns das Ganze bei 9.9. an. Du hast 9 Titel drinnen, aber ich möchte beginnen mit einem großen Abwesenden. Erstmals, seitdem wir den regelmäßigen Podcast machen, ist die Palantir nicht mehr drinnen. Ich kann mir es vorstellen, aber ich glaube, du kannst viel besser erklären, warum hier ein Verkauf passiert ist.
Ja, die Palantir ist ein Unternehmen, das eben in der im Datensektor, in der künstlichen Intelligenz in diesen Bereich hineinfällt. In den letzten Monaten hat das Unternehmen einen sehr starken Hype auch generieren können. Das heißt, der Kurs ist in diesem Jahr fast explosionsartig von etwa 80 US-Dollar auf im Hoch 190 US-Dollar gestiegen. Und wie man sich denken kann, wenn es hier so dynamisch geht, hat das Unternehmen und auch die Diversifizierung unter Anführungszeichen zugenommen. Das heißt, das Unternehmen ist im Portfolio, im Umbrella-Portfolio sehr stark angeschwollen und hat dadurch auch einen großen Anteil im Portfolio selbst eingenommen, im Hoch dann etwa 18%. Und nach den Quartalszahlen, die eben so Anfang August auch bekannt gegeben worden sind, ist das Unternehmen nochmal angeschwollen und in diesem Bereich, wie es dann wieder zurückgekommen ist, das heißt der Kurs dann gefallen ist, sind unterschiedliche Stop-Losses gefallen bis dato, dass es jetzt so ist, dass das gesamte Unternehmen aus dem Portfolio, aus der Umbrella-Strategie von der Hauptbank sozusagen oder vom Hauptspielfeld auf die Bank gesetzt worden ist und nur mehr in der Watchliste aktuell vorhanden ist. Aber das ist einfach jetzt ein charttechnisches Signal gewesen, das zum Ausstieg und zum Abverkauf der Palantir geführt hat.
Und ich nehme an, es ist auf deiner Watchlist jetzt drauf, quasi auf der momentanen Reservebank.
Ganz genau, es ist weiterhin auf der Watchliste drauf. Das heißt, das Unternehmen wird weiter beobachtet, die Kurse des Unternehmens werden weiter beobachtet, aber es ist aktuell eben nicht mehr vorhanden. Und in diesem Zusammenhang ist es ein Unternehmen, das typisch für eine Hypervaluation-Aktie ist in der Umbrella-Strategie, also ein Unternehmen, das einen Hype verursachen kann, eine Innovation als Produkt mit sich bringt. Ein Hype heißt sehr stark dynamisch wachsende Kurse, und wenn das Unternehmen dann eben wieder zurückfällt beziehungsweise es hier zu einer Kurskorrektur kommt, wird auch wieder abverkauft, und genau das ist jetzt im Sommer mit Palantir passiert.
Ich baue da jetzt gleich eine Leserfrage vom Stefan ein, der gemeint hat natürlich, du beziehst dich auch auf Charttechnik. Verkaufst du ausschließlich über Stop-Loss oder wenn ein Ding auch übergekauft ist, wie es jetzt bei der Palantir auch zum Teil der Fall war, dass du sagst, du nimmst einfach mit, ohne dass die Kurse fallen, sondern verkaufst in steigende Kurse hinein?
Ja, das kann tatsächlich passieren, aber das hat eher dann eine Auswirkung, oder der Hintergrund ist die hohe Gewichtung, die entsteht im Portfolio selbst. Es sind ja nur 6 bis 12 unterschiedliche Werte.
Also ein Rebalancing
Werte. Ganz genau, es ist dann im Rahmen eines Rebalancing. Ansonsten ist es korrekterweise tatsächlich so, dass es ein Stop-Loss ist, das gezogen wird.
Wunderbar. Dann kommen wir zur Selle Savo, die jetzt aktiv ist. Wir sprechen das 9. Monat 2025 und zum 9. Mal sehe ich als Top-Position die Rheinmetall, stichtagsbezogen 9.9., wie gesagt 23,8% im Portfolio, ein bisschen neutrale Monatsperformance, aber seit Aufnahme mehr als 250% plus in der Umbrella-Strategie. Status quo Rheinmetall, warum noch immer die Nummer 1?
Ja, die Rheinmetall, die Story lebt, wenn man so will, ja, also rein fundamental, auch newstechnisch hat sich hier nicht viel verändert. Juli, August war eben diese Situation, dass man doch die Hoffnung gehegt hat, dass der Ukraine-Konflikt zumindest zu einem Ende geführt werden kann, zu einem politischen, diplomatischen Ende. Diese Hoffnung hat sich eigentlich wieder zerschlagen, traurigerweise. Und ein Unternehmen wie die Rheinmetall, die sich eben insbesondere in der Verteidigungsindustrie etabliert hat, konnte oder hat sich in diesem Umfeld dann seit Mitte August wieder etablieren können. Es ist zu Kurssteigerungen gekommen, es ist schon eine längere Seitwärtsbewegung, von dem abgesehen, also seit Mai, Ende Mai diesen Jahres bewegt sich ja der Kurs relativ seitwärts, und jetzt scheint es aber doch wieder auch nach oben gehen zu können. Man weiß es natürlich nicht, aber charttechnisch dieser Ansatz. Das Unternehmen ist am 19. August in den Eurostoxx auch aufgenommen worden. Auch das hat vielleicht positive Impulse geliefert, und die Auftragslage des Unternehmens ist weiterhin sehr massiv, sehr hoch, und das ist auch der Grund, warum das Unternehmen, die Rheinmetall, weiterhin so stark in der Umbrella-Strategie gewichtet ist. Aber wie du schon erwähnt hast, 200% plus, das heißt natürlich auch, die Gewichtung ist hier sehr stark angeschwollen, in dem Sinn, weil es einfach zu Kursgewinnen gekommen ist, die noch nicht realisiert worden ist. Sukzessive ist ja das Unternehmen auch schon mittelfristig abverkauft worden, weil eben die Gewichtung zu hoch geworden wäre.
Genau, also du hattest schon mal mehr Stücke in der Strategie drin, weil eben die Preiseffekte das Ganze von der Gewichtung so nach oben getrieben haben. Aber Preiseffekte freuen einen natürlich immer, und die nimmt man mit, und positive Preiseffekte im vergangenen Monat gab es auch sehr deutlich bei der Apple-Aktie, die wir im Mai das erste Mal beim Börsentag, beim Aktientag Wien besprochen haben. Ja, Status quo Apple bitte.
Ja, Apple, das Unternehmen kennt, glaube ich, jeder iPhones, und jetzt kommt ja gerade das iPhone 17 auf den Markt. Also diese Präsentation wird heute bzw. in den nächsten Tagen dann auch durch die Medien gejagt werden, und da kann man natürlich insbesondere bei Apple gespannt sein, wie sich dieses neue iPhone auch etablieren wird oder etablieren könnte. Der nächste Finanzbericht des Unternehmens findet ja am 23. Oktober statt und wichtig im Zusammenhang mit Apple, warum es aufgenommen worden ist, ist einfach das auch, dass hier die Zollpolitik und politische Situation eine Rolle spielt und könnte es hier eben ja vielleicht zu einem positiven Ergebnis zwischen China und den USA kommen, könnte eventuell das Unternehmen wieder auch mehr profitieren. Der Kurs selbst ist ja seit Anfang des Jahres relativ stark nach unten geprügelt worden, bis April zumindest, und jetzt hat sich eben wieder Aufwärtsbewegung auch etabliert und aus meiner, unserer Perspektive bei der Umbrella-Strategie ein Unternehmen, das innovativ ist, das auch hier einen Hype verursachen könnte, man weiß es ja nicht, aber mit der Performance im letzten Monat sind wir zumindest mal zufrieden, plus 7%, so plus minus in dieser Größenordnung, das ist für eine Apple, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis.
Unserer Strategie hast du gesagt, also du sprichst auch dein Research-Team an, das wir in vergangenen Folgen schon mal vorgestellt haben. Also du betreibst diese Strategie längst nicht mehr alleine, sie ist groß geworden und Apple 14,4% stichtagsbezogen, das Nummer 2 Gewicht knapp dahinter, 13,9% in der Strategie, ein lieber Bekannter aus 2025, die Bayer-Aktie, die durchaus zufriedenstellend läuft, glaube ich, oder?
Ja, die Bayer ist tatsächlich ein Unternehmen, das seit dem Börsentag in Dresden, also im Jänner, schon auch erwähnt worden ist und das sich seither sehr gut entwickelt hat, plus 19%, plus minus aktuell, und die Bayer natürlich bekannt in Österreich, in Deutschland als großer Pharmakonzern, und obwohl das Unternehmen eigentlich sehr gute Quartalszahlen am 6. August auch liefern konnte, musste das Unternehmen leiden, weil eben 1,2 Milliarden Euro Rückstellungen für potenzielle Klagen wegen Glyphosat noch immer wie ein Damoklesschwert auf dem Unternehmen auch sitzen oder über dem Unternehmen liegen. Und der Kurs hat kurzfristig hier sehr stark leiden müssen, konnte sich aber, und das ist sehr positiv, im Laufe jetzt des August dann wieder sehr gut erholen, und trotz dieses kurzen, starken Einbruches sind wir wieder auf Anfang August Niveau jetzt eben im September gekommen. Am 11. November sollten ja die Bayer dann das dritte Quartal auch präsentieren, und man kann sehr gespannt sein, weil die Produktpalette auch in der Pharmaschiene sehr prall gefüllt ist, auch mit neuen Präparaten, die eben insbesondere im Bereich Prostatakarzinom eine Möglichkeit zu einer größeren Performance liefern könnten. Und das ist eben sehr spannend, weil die Pharmabranche als unter Anführungszeichen Nebenwirkung mit Xarelto, einem Blutverdünner, der eben mit dem Alter oder mit der langen Zeit, wo das Medikament schon auf dem Markt ist, immer weiter auch die Umsätze zurückgehen, und da bekommt oder könnte die Bayer neue Präparate bekommen. Und ja, mehr erfahren werden wir wahrscheinlich dann spätestens am 11. November.
Wir haben jetzt drei Titel besprochen, die machen in Summe 52%, habe ich kurz überschlagen, von der Strategie aus. Und wenn die gut laufen, dann ist auch die Bottomline eigentlich nicht mehr großartig in Gefahr. Und so ist es, dass der viertstärkste Titel BioNTech ein nicht so starkes Monat hatte. 8% runter im Monatsvergleich. Du hast ein Gewicht von 11,8% momentan diesem Titel gewidmet. Auch da bitte um ein Update, Reggie.
BioNTech ist ein Unternehmen, das in der mRNA-Technologie historisch gesehen einfach sehr, sehr stark gewesen ist. Sehr viele Deals, die das Unternehmen insbesondere auch mit Bristol Myers Squibb, aber natürlich auch mit Pfizer, wenn es um die Covid-Impfung geht, einnehmen oder durchführen hatte können. Das heißt, das Unternehmen ist in der Pharmabranche immer weiter verankert. Aktuell sehr viele positive Daten. Eine Phase 3-Studie im Bereich Brustkrebs ist positiv beendet worden, und es ist auch eine Phase 2-Studie im Lungenkarzinom positiv, unter Anführungszeichen nicht beendet, aber die ersten Daten sind sehr vielversprechend. Was hat der Kurs der BioNTech-Aktie gemacht? Er ist gefallen. Zumindest war er sehr volatil, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Börse, ja. Ein Unternehmen, das aus meiner Perspektive, molekularbiologischer Sicht, mit der mRNA-Technologie und den Studiendaten sehr stark aufgestellt ist, große Cash-Reserven, und trotzdem springt der Markt aktuell nicht an. Eine immense Volatilität, wenn man jetzt auch den September heranzieht, am Freitag eben am 5. September plus 10%, am Montag, dem 8. September minus 8%. Also irre, was da abgeht bei der BioNTech, und trotzdem fundamental und newstechnisch bin ich doch sehr positiv noch dem Unternehmen auch gewidmet, und dem Unternehmen, es hat einen sehr positiven Touch für mich zumindest, und deswegen ist es auch noch so hochgewichtet in der Umbrella-Strategie.
Du hast jetzt die Wohler in der Branche angesprochen, BioNTech ist sicherlich einer der größeren Werte. Inwiefern, Zwischenfrage von mir jetzt, hat das auf die Frage, wie eng du einen Stop setzt, um die Wohler nicht andauernd zu Signalen zu kommen oder zu auslösenden Verkäufen zu kommen, mit der Branche zu tun?
Ja, das muss man definitiv berücksichtigen. Je größer ein Unternehmen oder ein Richtwert bei mir ist immer so, je größer und höher die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist, desto weniger Volatilität wird auch dem Unternehmen zugestanden. Je geringer die Marktkapitalisierung, desto höher darf die Volatilität sein. In der Regel ist so ein Unternehmen dann aber auch niedriger gewichtet im Portfolio, in der Umbrella-Strategie selbst. Das hat mehrere Gründe. Einerseits natürlich, um eine regelrechte und rasche Liquidation, also auch einen raschen Verkauf gewährleisten zu können. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist natürlich bei solchen Unternehmen, die extrem volatil sind, man würde sich natürlich auch den Track Record hier oder potenziell sehr stark hier beschädigen bei sehr, sehr starken Schwankungen. Und die BioNTech ist eben ein Unternehmen, das auch historisch eine sehr starke Schwankungsbreite mit sich bringt. Deswegen aktuell unter Anführungszeichen nur bei fast oder bei circa 11% gewichtet, obwohl ich, wie schon vorher gesagt habe, fundamental dem Unternehmen und newstechnisch dem Unternehmen sehr zugetan bin. Aber das ist meine persönliche Meinung, und wir wissen beide, der Markt hat immer recht, und das ist eine Momentaufnahme in der Umbrella-Strategie.
Und auch ein guter Moment, wieder die Risikohinweise anzubringen, die man nicht oft genug sagen kann, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil Volatilität ist nicht nur Risiko, sondern auch Chance natürlich. Mercado Libre 10%, auch ein Klassiker in deiner Strategie, dein Lateinamerika-Play. Ja, relativ unverändert eigentlich die vergangenen Monate, obwohl sich eigentlich viel tut, ne?
Ja, das Mercado Libre unverändert charttechnisch, beziehungsweise vom Kurs her zumindest, eine Seitwärtsbewegung, die das Unternehmen seit, sage ich mal, April, auch Mai eingegangen ist. Also man hat hier nicht wirklich viel Kursplus mitnehmen können, auch wenn es vorher viel besser gelaufen ist. Und Mercado Libre, der Südamerika-Deal beziehungsweise das südamerikanische Unternehmen, das eben hier ein bisschen auf die politische Situation auch in Argentinien hinspielt. Und da ist es ja auch sehr volatil gewesen in den letzten Tagen, Wochen. Und ich glaube, das spiegelt so auch ein bisschen das Kurs oder den Kursverlauf von Mercado Libre wieder. Wie auch immer, aktuell durchaus ein Unternehmen, das, denke ich, noch in der Umbrella-Strategie verbleiben kann. Stop-Loss ist auf jeden Fall dabei. Im Monatsvergleich ja relativ flach, den Ball relativ flach gehalten.
Neuer Name, Barrick Mining, Barrick Gold, kennt man lange. Wir haben es im vorigen Monat schon kurz besprochen. Da geht es ja markant nach oben jetzt. 24% plus in der Monatssicht durch Preiseffekte auf fast 10% auch gekommen, Gewichtung in der Umbrella-Strategie. Ich bin jetzt sehr gespannt auf dein Update zu Barrick Mining.
Ja, Barrick Mining, es ist tatsächlich der Gold-Trade. Gold steigt ja in den letzten Wochen oder ist in den letzten Wochen sehr stark gestiegen, und die Umbrella-Strategie basiert eben auf der Idee, 6 bis 12 unterschiedliche Aktien, also Unternehmen, zu beinhalten, und Barrick ist eben eine Möglichkeit, Barrick Mining an einem steigenden Goldpreis ebenfalls zu partizipieren, und das ist so mitunter einer der Hauptgründe, wieso Barrick Gold auch in der Umbrella-Strategie und im Wikifolio Umbrella vorhanden ist. Und anhand dessen, dass eben der Goldpreis so stark gestiegen ist, ist auch Barrick Mining sehr stark gestiegen und hat glücklicherweise eben auch in der Umbrella-Strategie und in Wikifolio, Umbrella das Portfolio dementsprechend bereichern können.
Sehr gespannt bin ich auch bei der Position CRISPR jetzt. Wir sind wieder in der Pharmabranche. Auch da hohe Volatilität und im Monatsvergleich sinkende Kurse. Wie stehst du zur Position aktuell?
Ja, die CRISPR ist tatsächlich, CRISPR Therapeutics ist so ein Unternehmen, das aktuell weniger oder am wenigsten glücklich macht, wobei das natürlich auch immer subjektive Herangehensweisen sind. CRISPR ist eben die Genschere, die eben oder wo medizinisch und in der pharmazeutischen Industrie es in der Zukunft möglich sein sollte, genetisch verursachte Erkrankungen heilen zu können. Das ist so ein bisschen diese große Überschrift. Eine neue Technologie, wie schon vorher auch die mRNA-Technologie bei der BioNTech, ist CRISPR ein Unternehmen, das hier eine ganz neue Technologie in den Markt führt und auch bei Sichelzellanämie schon eingesetzt wird. Das sind die Punkte, die auf der Habenseite von CRISPR Therapeutics sind. Auf der schlechteren Seite ist aktuell tatsächlich der Kursverlauf, der seit Juli sehr stark abgefallen ist. Auch hier eine ungemeine Volatilität. Und da zeigt sich eben auch, dass es ein Unternehmen ist, das eine relativ geringe Marktkapitalisierung auch beinhaltet. Das heißt, die Volatilität ist hier dementsprechend groß. Marktwert oder die Marktcap liegt bei etwa 5 Milliarden US-Dollar und ja, es ist hier doch dann ein Unternehmen, das, glaube ich, schon fast maximal gewichtet ist in der Umbrella-Strategie und im Wikifolio. Was trotzdem für CRISPR Therapeutics sprechen könnte, abgesehen von der Technologie selbst, ist die hohe Cash-Anteil. Also das Unternehmen hat noch mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Cash auf der Seite für zukünftige Pipeline-Weiterentwicklungen. Es hat ein eigenes Präparat schon auf dem Markt und die Kursziele der Analysten, und die sind eigentlich schon relativ irre, die gehen von 32 US-Dollar auf 268 US-Dollar. Also man ist sicher völlig uneins, was das Unternehmen wert ist, aber wie wir wissen, der Markt hat immer recht, und aktuell ist es halt so, dass das Unternehmen mit circa 54 US-Dollar bewertet ist.
5,8% in der Strategie stichtagsbezogen, mit 3% in der Strategie ein Titel, der ganz neu war, als wir uns im August getroffen haben, die App. Wie auch dein Update,
bitte. Ja, AbbVie hat am 5. August die Quartalszahlen bereitgelegt. Unter anderem ist Humira noch immer neben Sarkisi eines der gewinnbringenden pharmazeutischen Produkte. Humira, TNF-Alpha-Antagonist, ein Produkt, das jeder kennen sollte, weil es das am meisten verkaufte pharmazeutische Produkt der Welt gewesen ist für lange Zeit und noch immer für AbbVie eine gewisse Cash-Cow darstellt. Aber AbbVie hat sich eben nicht nur auf dieses eine Produkt verlagert oder darauf verlassen, sondern eben mit Skyrizi und Rinvoq weitere Präparate mit Blockbuster-Potenzial auf den Markt gebracht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, für und auf Basis dieser Produktpalette ein pharmazeutisches Unternehmen, ja, das man vielleicht nicht nur kennen soll, sondern jetzt auch in der Umbrella-Strategie im Depot haben könnte.
Wenn man dein Wikifolio seit 2012 mitverfolgt und die Performance von 3.800% seit Start anschaut, dann darf man der Tesla Danke sagen. Die hat da einiges dazu beigetragen und ist jetzt als Comebacker des Monats wieder da mit einer noch geringeren Gewichtung, oder noch möchte ich jetzt nicht kommentieren. Mir fällt auf 2,8%, aber Tesla ist nach Monaten der Absenz wieder gewichtet.
Ja, tatsächlich ist es so, dass Tesla sehr stark ja auch an Elon Musk hängt. Ich glaube, das ist ja auch kein großes Geheimnis. Tesla hat ziemlich schlechte Quartalszahlen geliefert, wenn es eben um Elektroautos geht, und das ist ja das Hauptgeschäft von Tesla. Also alles andere als positiv, was dem Unternehmen in der letzten Zeit passiert ist, insbesondere eben auch, wie schon vorher erwähnt, Elon Musk, der sich politisch sehr exponiert gehabt hatte. Jetzt sind zwei Faktoren passiert. Einerseits die Elektroauto oder der Verkauf an Elektrofahrzeugen ist stark eingebrochen, Und Elon Musk hat sich aus der Politik mehr oder weniger zumindest vorübergehend, ich weiß es ja auch nicht.
Schön gesagt, mehr oder weniger zumindest vorübergehend. Ja, ich glaube, man braucht die Figur nicht weiter zeichnen. Nein. Hier. Das werden wir nicht auflösen können im Podcast.
Auf jeden Fall nicht. Es gibt auf jeden Fall von Tesla die Idee, dass man dem Herrn Musk bis zu 1000 Milliarden US-Dollar an Prämie bezahlen könnte, wenn er seine Ziele, wenn er seine Ziele bis 2030 erreichen würde. Und in diese Ziele gehören neben den Elektroautos die Robotaxis und auch ein Roboterprinzip oder ein Roboterprojekt Optimus. Und ja, du hast ja schon vorher auch gesagt oder richtig erwähnt, Tesla war und ist immer wieder auch ein Faktor, ein wichtiger Bestandteil der Umbrella-Strategie. Und weil eben so viele schlechte Nachrichten zu so wenig Kursverlust geführt haben, der Trend aus unserer Perspektive eben auch analysiert aktuell wieder anziehen könnte, man weiß es ja nicht. Das sind aber eben die Gründe, wieso das Unternehmen wieder aufgenommen worden ist. Und aktuell ist ja die Marktkapitalisierung noch etwas oder knapp um die 1 Milliarde US-Dollar Market Cap. Die war schon mal viel höher und man könnte, und das ist zumindest die Idee, charttechnisch davon ausgehen, dass es hier wieder zu Steigerungen kommen kann. Das Potenzial ist da, das Unternehmen ist bekannt, der CEO ist bekannt, es spricht wenig dagegen oder vielleicht auch viel dagegen. Das ist immer im Auge des Betrachters. Am Ende des Tages ist die Gewichtung aktuell in der Umbrella-Strategie etwa 3%. Das kann sich aber nach oben oder nach unten rasch ändern. Entweder die charttechnische Situation verbessert sich und es wird aufgestockt oder der Stop-Loss wird gezogen und genauso schnell, wie es reingekommen ist, kommt es auch wieder raus. Und das ist das zweite Szenario und wahrscheinlich im nächsten Monat wissen wir mehr.
Ich fasse mal zusammen und komme dann noch zu einem Titel. Wir haben mit Rheinmetall, Apple, Bayer, BioNTech, Mercado Libre, Barrick Mining, CRISPR, AbbVie und Tesla jetzt die neuen Positionen besprochen. 4,7% Cash-Anteil, Momentaufnahme, ja, da möchte ich eigentlich nicht mehr dazu sagen, haben wir in vergangenen Folgen immer wieder erwähnt. Und ich habe eingangs mal die Palantir vermisst. Und wenn man genau zuschaut, ein kleinerer Titel aus der August-Selektion, die Constellation Energy, ist auch nicht mehr drin. Punkt, Punkt, Punkt.
Constellation Energy, Stop-Loss, ist rausgefallen. Okay, ja. Ganz klassisch ist eben in den letzten Tagen durch das Stop-Loss, das Finale, hindurchgerasselt und nachdem sich hoch abgebildet hat, so Anfang August bei etwa in dieser Höhe von 350 US-Dollar und jetzt eben es zu einer Trendentwicklung Richtung Süden gekommen ist, also eine negative Trendentwicklung, ist hier eben die Sicherheitsschnur beziehungsweise der Reserveschirm gezogen worden und deswegen ist die Constellation Energy rausgefallen.
Lieber Richie, wir sind durch. Eine längere Folge. Danke für das ausführliche Update. Noch wieder der Hinweis für die nächste Folge. Der zweite Donnerstag im Oktober, der wird am 9. Oktober sein. Also wir senden in 4 Wochen wieder. Ich freue mich dann schon auf die nächsten Updates und ja, bin immer sehr gespannt nach so einer Folge, wie es dann in einem Monat aussehen wird. In der Zwischenzeit gibt es aber noch 2 Dinge, die wir erwähnen wollen. Einmal ein Webinar und einen Börsentag. Am 16.09. gibt es ein Wikifolio-Webinar gemeinsam mit Finanzen.net, 18 Uhr. Was wird da das Thema sein?
Ja, da wird das Thema sein, wirklich die Umbrella-Strategie, Risikomanagementsystem und wie kann man Umbrella-Aktien bzw. innovative Unternehmen auch selektieren und wie ist der Ansatz im Speziellen eben bei der Umbrella-Strategie.
Und am 20.09. gehen wir, du gehst nach Zürich mit Wikifolio gemeinsam zum Börsentag.
Ganz genau, da bin ich am Börsentag, freue ich mich auch schon wieder sehr darauf, auf das schöne Zürich und dort ist ein ähnliches Thema, hier wird es auch darum gehen, wie sich die Umbrella-Strategie entwickelt hat, was die Hintergründe sind und wie so eine Strategie aufgebaut sein kann. Und auf Wikifolio gibt es jetzt sehr viele tolle Strategien und ich darf hier eine dieser Strategien eben präsentieren.
Eine Hörerfrage stelle ich dir noch. Und zwar vom Jörn ist die gekommen und da geht es um Asienaktien. Da haben wir schon länger nicht mehr gesprochen über diese Region, auch im Podcast, da hat der Jörn schon recht. Schließt du eigentlich generell Asienaktien eher aus oder ist das jetzt eine Momentaufnahme?
Also generell ist es eher eine Momentaufnahme. In der Vergangenheit sind immer wieder auch Asienaktien im Wikifolio und in der Umbrella-Strategie vorgekommen. Ein bisschen ein Dämpfer hat die ganze Situation damals bekommen, als eben bei Alibaba der CEO einige Wochen, Monate verschwunden gewesen ist und dann auch der Kurs sehr stark abgefallen ist. Es ist halt in mancherlei Hinsicht, das möchte ich damit sagen, auch sehr undurchsichtig die geowirtschaftspolitische Situation in China im Speziellen. Und ich bin eben ein sehr starker Freund von westlichen Demokratien oder Demokratien per se. Das ist einfach deswegen so, weil demokratische Systeme, politische Systeme vorhersehbarer sind als eben eher autokratisch geführte Regionen. Und in Asien, da fällt mir halt als größtes Beispiel jetzt China ein. Und China ist doch aus meiner Perspektive eher autokratisch geführt. Und deswegen tue ich mir hier in mancherlei Hinsicht dann eher schwerer. Was aber nicht heißt, dass es nie vorhanden sein kann oder dass es ein genereller Ausschluss ist. Es ist einfach eine gewisse Vorsichtsmaßnahme, weil ich möchte einfach ganz genau wissen, was mit diesen Unternehmen auch passiert und auf was man sich da einlässt. Und wenn es aber dann der Fall ist, dass Unternehmen in die Watchliste der Umbrella-Strategie kommen, dann sind es definitiv eher größere Unternehmen, weil auch hier die Newslage eine bessere zu sein scheint. Aber wie gesagt, das kann ich hierzu beantworten.
Jetzt bin ich natürlich neugierig. Gibt es in der Watchlist aktuell Werte aus Asien oder especially aus China?
Ja, tatsächlich, es sind immer wieder auch Unternehmen in der Watchliste drinnen, aber die großen Player, Alibaba, BYD, also da sind dann keine Exoten drinnen. Ich bin kein Spezialist für chinesische Small Caps und dergleichen.
Das ist auch ein Handelbarkeitsthema natürlich für uns Europäer, auch auf Lang und Schwarz, muss man bei der Gelegenheit auch einmal erwähnen.
Ja, sicherlich.
Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für den September und sehen uns wieder im Oktober. Ich freue mich drauf.
Ja, tschüss und Baba. Ich freue mich auch schon wieder und die Zeit vergeht ja sehr schnell, wie wir wissen.
Genau, und an euch da draußen vielen, vielen, vielen Dank fürs monatliche Reinhören. Tschüss, tschüss.
Danke, tschüss, Baba.
Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella.